Also das letzte Mal haben wir ein wichtiges Objekt diskutiert, das ist der sogenannte Feynman-Propagator. Das ist ausgedrückt durch Zustände und Operatoren dieser Erwartungswert hier. Und wir haben uns ein bisschen überlegt, was er bedeutet, nämlich wenn ich zum Zeitpunkt y0 am Raumpunkt y im Vakuum Teilchen kreiere, ein Phi-Teilchen, und dann zu einem späteren Zeitpunkt x0 beim Ort x das Mess ist, ist die Amplitude der Wahrscheinlichkeit, es dort zu finden. Oder wegen der Zeitordnung, wenn halt x0 kleiner wie y0 ist, dann umgekehrt. Und das wird einer der Bausteine sein in der Störungstheorie, die halt immer wieder auftritt. Deswegen haben wir da ein extra Symbol definiert. Und nach einer gewissen Rechnung, Anwendung des Residuensatzes und so, kam man, glaube ich, auf dieses Ding. Ich habe jetzt das den Aufschrieb vom Mittwoch habe ich im Ordner. Ich glaube aber, das war die Konvention. Wenn ich jetzt da irgendwas falsch gemacht habe, können wir das nochmal korrigieren. Da müssten, ich glaube, 2 Pi hoch 4 gestanden sein und Minus. Egal, also zumindest diese Struktur hat es gehabt, dieses Ding. Und das zweite Wichtige, das ist die generelle Form von so einer Endpunktfunktion. Also das sind die Größen der Quantenfeldtheorie, die man berechnen können und die auch ausreichend sind, um physikalische Observablen zu beschreiben. Ich glaube, das habe ich genannt Phi von x1 bis Phi von xn. Und ich schalte auch mal gerade noch rein. Also eigentlich ist kein gutes Beispiel, was ich jetzt gebe. Ich habe gesagt, das ist die wichtigste Formel, die sollte man wirklich im Detail auswendig können. Also wenn wir das hier in der Wechselwirkungstheorie ausrechnen wollen, dann können wir das durch Operatoren und Zustände der freien Theorie ausdrücken. Und dann haben wir halt einen freien Vakuum-Erwartungswert, dann die gleichen Phis, nur dieses Mal mit diesem Index i. Also das war dieser Feldoperator im Wechselwirkungsbild, der sich wie ein freier Feldoperator verhält. Die Zeitordnung habe ich vergessen. Wie i von xn. Und jetzt eine i-Funktion, die diesen wechselwirkenden Teil vom Hamilton-Operator enthält, nämlich i hoch minus i Integral minus unendlich bis plus unendlich dt Strich h i von t Strich Klammer zu Zeitordnung zu und dann wieder das Vakuum. Und da war so ein lästiger Vorfaktor da, um den zu eliminieren. Dividieren wir im Prinzip durch ein ähnliches Objekt. Nur dieses Mal fehlen die Feldoperatoren. Also da haben wir schlicht und ergreifend das zeitgeordnete Produkt von dieser i-Funktion. I hoch minus i Integral minus unendlich bis plus unendlich dt Strich hi von t Strich 0. Gut, und das war jetzt allgemein hingeschrieben, im Prinzip für beliebige skalare Feldtheorien oder man kann eigentlich fast sagen für beliebige Theorien. Wenn man jetzt da 4 hoch 4 Theorie nimmt, wie wir es momentan anschauen, dann, das habe ich das letzte Mal schon verkehrt gemacht, kann man es noch expliziter hinschreiben, nämlich insgesamt, also mit dem Zeitintegral ist es dann ein Integral d hoch 4 y. Und dann gerade ein Wechselwirkungsterm in unserer Konvention waren das Lambda durch 4 Fakultät und dann Phi von y hoch 4. Also diese beiden Dinge, die jetzt an der Tafel stehen, einmal dieser allgemeine Ausdruck und einmal dieser Feynman-Propagator, das sind jetzt heute die wichtigsten Zutaten, um halt die rechte Seite der unteren Gleichung auszurechnen. Und zwar nicht nur für diese einfachen Dinge hier, wie sie dastehen, sondern, ach, da habe ich es übrigens jetzt auch verkehrt gemacht, Moment, das ist nicht das wechselwirkende Vakuum, sondern das freie Vakuum. Und ja, das ist ein bisschen schwierig sauber hinzubringen. Erinnert euch vom Kapitel, ich glaube 5.3 oder 6.3 auf 6.4. Da hat man nämlich noch eine Umdefinition vorgenommen, dass phi i jetzt phi wird und phi wird phi Strich. Also mit anderen Worten, was hier steht, das sind alles freie Operatoren und Zustände. Und das, wenn da unten phi steht, sind es die wechselwirkenden Operatoren, wohingegen hier die phi i die freien Operatoren sind. Also ich denke, wenn ihr das letzte Mal aufgepasst habt, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen unglücklich an der Tafel steht, müsste eigentlich ziemlich klar sein. Gut. Also dann geht es jetzt weiter und das ist auch der letzte Teil von diesem Kapitel über wechselwirkende Quantenfeldtheorien, Störungsentwicklung. Von Endpunktfunktionen. Gut, und das Erste, was wir machen müssen, damit es überhaupt funktioniert, ist eine Annahme bzw. Voraussetzung. Die sogenannte Kopplungskonstante. Damit bezeichnen wir also immer diese Faktoren, die vor Termen stehen, die nicht quadratisch, also die höherer Ordnung sind. In dem Fall halt unser Lambda-Kopplungskonstante, weil einfach diese Konstante halt die Stärke der Wechselwirkung beschreibt. Also diese Kopplungskonstante Lambda, die muss klein sein. Und das bedeutet halt anschaulich, dass der wechselwirkende Anteil vom Hamilton-Operator klein gegenüber dem freien Anteil H0 ist. Ich meine, das letzte ist keine besonders strikte oder strenge Aussage, was bedeutet es, wenn ein Operator klein gegenüber einem anderen ist. Also, aber letztendlich, wenn ich halt dann irgendwelche Dinge ausrechne mit H-int und H0, steht das Lambda immer vorm H-int. Und wenn das Lambda klein genug ist, dann werden halt diese Beiträge, die von h-int kommen, die werden auch relativ klein sein. Und es macht Sinn, eine Potenzreihe in Lambda zu entwickeln. Und damit können Effekte der Wechselwirkung Ordnung Verordnung in Lambda berechnet werden und wenn ich so eine Taylor-Reihe in Lambda dann hinschreibe, sollte man auch dazu sagen noch, was der Entwicklungspunkt ist. Der Taylor, oder man sagt auch oft Störungsreihe, ist natürlich Lambda gleich 0 und Lambda gleich 0 ist nichts anderes wie die freie Theorie. Ich meine, das ist gerade der Nachteil halt der Störungstheorie in gewisser Weise, dass man nur Aussagen machen kann über wechselwirkende Theorien, die noch relativ nah dran sind an freien Theorien. Also wenn man an QCD denkt oder so, manche glaube ich sind zum Beispiel beim Sascha Vogel in der Vorlesung, haben da vielleicht schon ein bisschen was gehört. Da gibt es so Phänomene, dass man halt zwei Quarks nicht voneinander trennen kann, weil da eine unglaublich starke Kraft da ist, die sich in so einem Flussschlauch manifestiert. Egal wie weit man die auseinanderzieht, die Kraft wird nicht kleiner und dann entsteht plötzlich ein neues Quark-Antiquark-Paar. Ich meine, sowas ist irgendwie wahrscheinlich anschaulich schon einsichtig, dass das sich absolut nicht wie zwei freie Teilchen verhält. Und in der Tat ist es halt auch so, dass man ein Meson oder ein Baryon, wo genau dieses Phänomen auftritt, das kann man mit dieser Störungstheorie nicht beschreiben. Was man machen kann, ist relativ gut Quantenelektrodynamik oder aber auch Quantenchromodynamik bei sehr großen Energien. Vielleicht habt ihr das Wort asymptotische Freiheit schon mal gehört. Da gab es einen Nobelpreis vor irgendwie 15 Jahren oder 10 Jahren dafür. Wenn die Quarks sehr hohe Energien haben, dann plötzlich nimmt die Wechselwirkung rapid ab. Und zum Beispiel solche Streuprozesse, die kann man ganz gut mit Störungstheorie machen. Der Vorteil natürlich ist, dass man analytische Rechnungen ausführen kann und keinen Computer braucht, um das halt zu berechnen. Und deswegen machen es die meisten Bücher und nützt halt auch, glaube ich, wenn man damit beginnt, Quantenfeldtheorie zu verstehen und zu lernen. Gut, jetzt also das erste Hilfsmittel, um diese zeitgeordneten Produkte von Feldoperatoren zu vereinfachen, ist die sogenannte Wick-Theorem. Also das ist eigentlich nicht unbedingt nötig zu wissen, aber es ist eigentlich ein ganz zweckmäßiges Ding, um halt relativ schnell zum Ergebnis für solche Sachen zu kommen. Ich schreibe es erstmal hin. Das zeitgeordnete Produkt von wieder Feldoperatoren phi 1 von x bis phi von x1 bis phi von xn. Das ist das normal geordnete Produkt dieser Feldoperatoren plus alle Kombinationen von Normalordnung und Kontraktionen. Also diese Doppelpunkte haben wir das letzte Mal eingeführt. Das ist diese Normalordnung, und Normalordnung heißt, dass ich die Erzeuger und Vernichter, die in diesen freien Feldoperatoren auftreten, so ordne, dass die ganzen Vernichter rechts stehen und die ganzen Erzeuger links stehen. Und das hat halt den großen Vorteil, dass wenn ich einen Vakuumerwartungswert drumherum schreibe, dann ist der Vakuumerwartungswert von dem normal geordneten Produkt immer null und damit kann ich ihn wegfallen lassen. Also das ist der erste Teil, und jetzt, das hier ist ein bisschen kryptischer, alle Kombinationen von Normalordnung und Kontraktionen. Also dazu ist erstmal zweckmäßig noch zu beschreiben, was eine Kontraktion ist. Wobei eine Kontraktion zweier Felder phi von x1 und phi von x2 der Feynman Propagator Delta f von x1 minus x2 ist. Gut, und das Beste ist, wenn man sich da mal ein Beispiel anschaut, dann versteht man sehr schnell, was also dieses relativ hilfreiche Theorem hier eigentlich aussagt. Also ein bisschen lang, gehe gleich auf die nächste Tafel. Also wenn man mal das zeitgeordnete Produkt von vier Feldoperatoren sich anguckt, x1, phi von x2, phi von x3, phi von x4, und darauf das Wick-Theorem anwendet, mein erster Term, der ist einfach, den muss man nur abschreiben, das ist halt das normal geordnete Produkt von phi von x1, 2, 3, und 4. Gut, und dann geht es los mit diesen Kombinationen von Normalordnung und Kontraktionen. Und eine Kontraktion, wie halt da steht, bedeutet, dass ich zwei Felder mir rauspicke und die ersetze durch den Feynman-Propagator. wobei nicht die Reihenfolge da irgendwas da entscheidend ist, sondern ich muss halt einfach zwei aus diesen, in unserem Fall vier, jetzt auswählen. Also ich kann zum Beispiel das erste Paar nehmen oder das zweite Paar oder eins mit drei oder zwei mit vier und so weiter. Kann man sich leicht überlegen, wie viele Möglichkeiten es gibt. Also das ist so eine Frage halt an die Kombinatorik. Ich denke, eine Kontraktion auszuwählen, da habe ich sechs Möglichkeiten. Also ich kann halt das erste mit den dreien machen oder aber das zweite mit den beiden noch oder die letzten beiden. Und wenn ich die alle hinschreibe, steht halt dann das normal geordnete Produkt von phi von x1, phi von x2 mal der Feynman-Propagator x3 minus x4, dann phi von x1, phi von x3 normal geordnet plus der Feynman-Propagator x2 minus x4. Und wie gesagt, das sind sechs Terme. Ich schreibe jetzt nur die Indizes auf. Also 1, 4 haben wir noch, 2, 3, dann haben wir 2, 3, 1, 4, 2, 4, 1, 3 und 3, 4, 1, 2. Mehr Möglichkeiten dürfte es nicht geben. Und wenn die Argumente oder Indizes sind egal, also 1, 4 oder sowas oder 3, 2, muss man nicht betrachten, denn meine, die Normalordnung stellt sicher, dass phi von x1, x2 dasselbe wie phi von x2, x1 ist. Und auch im Feynman-Propagator ist es gleichgültig, ob ich das eine vom anderen oder das andere vom einen abziehe, was man im Prinzip fast da oben sieht. Das Einzige, wo ein Vorzeichen vor x1 minus y auftritt, ist in dieser i-Funktion. Aber da habe ich jetzt übrigens was falsch geschrieben. Das sehe ich gerade. Aber wenn ich dieses Vorzeichen kippe oder was, dann kann ich eine Koordinatentransformation in diesen Ks auch machen, sodass ich also k in minus k übergehen lasse und dann sieht man, dass sich das Integral auch nicht verändert. Gut, also das ist eine Möglichkeit, aber es steht alle Kombinationen von Normalordnung und Kontraktion, also ich kann auch zwei Kontraktionen machen. Dann muss ich halt immer zwei Felder zu Paaren zusammenfassen. Und das ist die nächste Klasse von Termen. Und naja, kann man sich auch wieder überlegen, wie viele Möglichkeiten gibt es da halt, zwei und nochmal zwei zu verbinden. Und das müssten dann drei Stück sein. Und wenn man die halt hinschreibt oder was, ist es Delta F x1 minus x2, Delta F x3 minus x4 plus Delta F x1 minus x3, Delta F x2 minus x4 plus Delta F x1 minus x4, Delta F x2 minus x3. Gut, und mehr Kombinationen von Normalordnung und Kontraktionen gibt es dann immer. Also ich denke, dass dieses Beispiel eigentlich ausreichen müsste, um diese Definition oder die Bedeutung von Kontraktion zu verstehen. Gut, und dieses Theorem, also das kann man herleiten, wobei ich denke, dass die Herleitung nicht übermäßig spannend ist, deswegen will ich darauf verzichten. Keine Herleitung. Falls euch interessiert, dann zum Beispiel das Buch von Peskin und Schröder, Kapitel 4.3, da findet ihr das. Oder was ich eigentlich mehr empfehlen würde, ihr probiert es mal als Übungsaufgabe. Ich meine, ihr könntet zum Beispiel das, was ich jetzt als Beispiel angegeben habe, mal selber versuchen halt auszurechnen, ob das wirklich stimmt. Also könnt ihr mal dieses zeitgeordnete Produkt hinschreiben und das, was auf der rechten Seite steht, und sehen, ob da dann letztendlich das Gleiche rauskommt, wenn er umsortiert und so weiter. Und naja, wenn man ein paar so Fälle betrachtet hat, dann sieht man vielleicht, wie man das allgemein beweisen kann oder überzeugt sich zumindest, dass es stimmt. Naja, und das ist im Prinzip dieses Wick-Theorem, ist auch der Grund, warum wir den Feynman-Propagator letztes Mal eine Stunde lang diskutiert haben, denn das hier wollen wir ausrechnen, das sind aber halt Vakuum-Erwartungswerte von zeitgeordneten Produkten und auf diese Vakuum-Erwartungswerte oder beziehungsweise auf diese zeitgeordneten Produkte vor allem wendet man halt das Wick-Theorem an, dann gibt es halt jede Menge Kombinationen, die, wo irgendeine Normalordnung steht, die fallen sowieso weg, weil sie ja innerhalb von dem Vakuum-Erwartungswert stehen. Also müssen wir letztendlich am Ende nur die Terme noch betrachten, die ausschließlich als Kontraktionen bestehen. Aber diese Kontraktionen, das sind halt dann immer Produkte von Feynman-Propagatoren, wo wir uns letztes Mal überlegt haben, wie der mathematische Ausdruck ist. Also das ist im Prinzip die Sache, wo wir jetzt in der nächsten Stunde machen, letztendlich den großen Ausdruck angucken, mit dem Wick-Theorem so ein bisschen ordnen und in Propagatoren umschreiben und dann diese Integrale einsetzen vom letzten Mal und dann halt naja, das Ding noch lösen. Und dann haben wir im Prinzip ein Ergebnis für unsere wechselwirkenden Vakuum-Erwartungswerte von zeitgeordneten Produkten von Operatoren. Gut, ich will das, was ich gerade gesagt habe, das Beispiel also noch kurz fortsetzen. Eine Folge ist halt, wenn ich jetzt Vakuum-Erwartungswert drumherum schreibe, phi von x1, phi von x2, phi von x3, phi von x4, 0, dann ist es halt nur diese drei Terme da ganz am Ende. Delta f x1 minus x2, Delta f x3 minus x4 plus Delta f x1 minus x3, Delta f x2 minus x4 plus Delta f x1 minus x4, Delta f x2 minus x4. Gut, dann fangen wir jetzt an mit der Störungsentwicklung. Schon gesagt, eine Störungsentwicklung entspricht einer Taylor-Entwicklung in Lambda. Und wenn ihr euch zurückerinnert, gerade wenn wir Zerfallsprozesse anschauen, brauchen wir ja noch diese LSZ-Formel. Und diese LSZ-Formel hatte diese Z-Faktoren, wo ich gesagt habe, das sind sogenannte Renormierungsfaktoren. Und die sind 1 plus Ordnung Lambda Quadrat, aber das können wir momentan noch nicht wirklich verstehen oder wollen wir nicht berücksichtigen. Also wir haben sozusagen schon in der LSZ-Formel Fehler der Größenordnung Lambda, also macht es momentan in dem Semester keinen Sinn, die Störungsentwicklung bis zu einer höheren Ordnung wie Lambda zu machen. Das heißt, wir machen jetzt immer nur erste Ordnung, zumindest wenn wir Zerfallsprozesse angucken. Naja, und wenn wir eine erste Ordnung Entwicklung machen, das ist natürlich nicht übermäßig schwierig. Also was muss man da oben entwickeln? Das Lambda, das steht halt nur in der E-Funktion drin. Und eine E-Funktion in erster Ordnung zu entwickeln, e hoch x ist halt 1 plus x. Und genau das machen wir jetzt in Nenner und Zähler und entwickeln dann den, Moment, wie heißt es, den Nenner noch so weit, dass er auch wieder nach oben kommt und dann am Ende ein Polynom in Lambda dasteht bis zur ersten Ordnung. Also fangen wir an. mit einem wechselwirkenden Ausdruck Omega T Phi Strich von x1 Phi Strich von xn Omega. Nachdem es bereits hier an der Tafel steht, schreibe ich es jetzt nicht nochmal ab. Ich denke, das kann man ganz gut sehen. Im Prinzip halt das einfach nochmal einsetzen. Und jetzt mache ich die Entwicklung. Und zwar erst den Zähler, also den oberen Teil. Naja, und wenn ich halt die nullte Ordnung mir angucke, ist die E-Funktion gerade eine 1. Also steht da 0 t Phi von x1 bis Phi von xn 0. Und die erste Ordnung, da kann ich diesen Vorfaktor Lambda durch 4 Fakultät rausziehen, auch dieses minus i. Da haben wir minus i Lambda durch 4 Fakultät. Auch das Integral d hoch 4y kann ich nach vorn ziehen. Und was dann übrig bleibt, ist wieder ein freier Vakuumerwartungswert, 0 t Phi von x1 Phi von xn. Und jetzt dieses Phi, das unter dem Integral im Wechselwirkungsoperator steht, Phi von y hoch 4, Zeitordnung zu 0 plus Ordnung Lambda Quadrat. Das ist also jetzt diese erste große Klammer. Gut, und im Prinzip muss ich das natürlich jetzt noch dividieren durch irgendwas, und zwar durch das untere. Wenn ich das untere Taylor entwickle, das ist im Prinzip selber ein bisschen leichter. Ich lasse halt einfach diese Feldoperatoren Phi von x1 bis xn weg. Dann haben wir als ersten Ausdruck den Vakuumerwartungswert von 1 stehen. Das ist natürlich 1, also haben wir schlicht und ergreifend eine Zahl. Und dann wieder minus, wie wir es hier auch gemacht haben, i Lambda durch 4 Fakultät Integral d hoch 4y. 0 t, jetzt haben wir nur Phi von y hoch 4, 0 plus Ordnung Lambda Quadrat und auch wieder die Klammer zu. Naja, und diese Division, die wollen wir wegbringen, und zwar eine Multiplikation. Und ich nehme an, dass ihr eine sehr elementare Taylor-Formel auswendig wisst, nämlich 1 durch 1 minus Epsilon ist 1 plus Epsilon. Das hat man sehr oft, also wenn ihr das nicht wisst, dann ist es dringend, dass ihr das einmal herleitet und euch merkt. Also mit anderen Worten, wenn ich diese Division durch eine Multiplikation ersetze, muss ich nur dieses Minus in Plus umkippen. Und man hier natürlich die Lambda-Quadrat-Terme, die wären nicht mehr ganz so einfach. Die müsste ich zumindest ausrechnen. Mag sein, dass auch andere Leute das auswendig wissen, wie die sich verändern. Aber die interessieren uns ja gerade momentan nicht. Gut, und naja, jetzt kann ich halt das Produkt bilden und das Ganze dann noch ein bisschen zusammensortieren. Also zum Beispiel Lambda mal Lambda ist natürlich Lambda Quadrat, das brauchen wir nicht angucken. Und schreiben wir das nochmal auf. Die triviale Ordnung, die nullte Ordnung ist dieser Vakuumwartungswert mal die 1. Also steht ganz vorne 0 t Phi von x1 Phi von xn 0. Das ist natürlich auch absolut notwendig, dass das da steht, denn wir haben ja gesagt, der Entwicklungspunkt ist die freie Theorie. Und das ist gerade der Erwartungswert von vier Feldern in der freien Theorie, so wie man halt auch in der wechselwirkenden Theorie ausrechnen. Also wenn wir Lambda gegen 0 schicken, ist klar, dass freie und wechselwirkende Theorie dasselbe Ergebnis geben müssen. Gut, und jetzt die Ordnung Lambda. Da haben wir minus i Lambda durch 4 Fakultät. Und wieder eine größere Klammer. Integral d hoch 4 y. Jetzt mache ich erst den oberen Term, wo das längste Produkt von Feldoperatoren drinsteht. Er hat bereits ein Lambda, also muss ich ihn mit einer 1 multiplizieren, wenn ich die Ordnung Lambda anschaue. Das heißt, ich kann ihn praktisch abschreiben. 0 t phi von x1 phi von xn phi von y hoch 4 0. Gut, und jetzt haben wir da unten noch ein Lambda und das muss ich dann oben mit der Konstante multiplizieren und das ist halt dieser Erwartungswert. Also dieses Mal haben wir ein Produkt von zwei Erwartungswerten, also plus 0 t phi von x1 phi von xn 0, 0, ein Integral habe ich noch vergessen, genau. Integral d hoch 4y, 0, t, phi von y hoch 4, 0. Dann diese Klammer zu und damit stimmt plus Ordnung Lambda Quadrat. Also damit haben wir im Prinzip formal diese Taylor-Reihe hingeschrieben und naja, was wir jetzt halt noch machen müssen, ist auf all diese zeitgeordneten Produkte, die im Vakuum-Erwartungswert stehen, das Wick-Theorem anwenden, die Formel für die Feynman-Propagatoren einsetzen und dann Integrale lösen. Und man wahrscheinlich kann man sich vorstellen, dass das immer schwieriger wird, je höher die Ordnung natürlich ist. Also wenn er höhere und höhere Ordnungen hat, dann kriegt er halt immer mehr Kombinationen von Termen. Also sieht man ja schon ein bisschen, in der 0. Ordnung hat man nur einen Term, in der 1. Ordnung hat man 2 Terme und so weiter. Und also irgendwann macht man es dann auch nur mit Papier und Stift, sondern so Größenordnung 4. oder 5. Ordnung. Heutzutage ist das, was man schafft, für kompliziertere Theorien wie QCD und da gibt es dann Millionen von Diagrammen und Integralen, die zu lösen sind und die muss man halt irgendwie im Computer beibringen, dass er das automatisch macht. Aber so bis 1. oder 2. Ordnung, denke ich, da kann man es ganz gut von Hand machen und auch verstehen, was wirklich passiert. Also wir werden sehen, dass diese Integrale, die jetzt bei uns hier auftreten, nicht übermäßig schwierig sind und wenn es dann schwieriger wird, dann haben die Leute in den letzten Jahrzehnten da halt ganz gute Techniken entwickelt, das analytisch zu lösen. Gut, jetzt machen wir mal ein konkretes Beispiel und dabei werden wir dann auch endlich sehen, wo diese relativ bekannten Feynman-Diagramme ins Spiel kommen und wie man halt jetzt diese endlosen Gleichungen, die man da halt offensichtlich aufschreiben muss, insbesondere wenn man dann auch noch höhere Ordnungen dazu nimmt, wie man die sehr kompakt mit einer Bildersprache beschreiben kann. Also das ist eigentlich der Grund für diese Feynman-Diagramme. Meine, oft wird es dazu verwendet, um einen Prozess zu veranschaulichen. Ich meine, das ist auch nicht ganz verkehrt, aber der eigentliche Nutzen oder ich glaube, der eigentliche Grund der Erfindung war wirklich, lange Mathematik sehr kompakt niederzuschreiben. Also Beispiel. Und zwar die Berechnung von Omega T Phi Strich von x1 bis Phi Strich von x4. Omega, also das ist ein spezielles Element. Und das ist wichtig, wenn ich eine Streuung angucken will. Zwei Teilchen gehen über ein Zweiteilchen in dieser 4 hoch 4 Theorie. Also erinnert euch, das ist mit der LSZ-Formel halt an finale Zustände und initiale Zustände verbunden, wobei in der Mitte halt die Zeitentwicklung, diese S-Matrix steht und also diese initialen und finalen Zustände, die wären halt jetzt bei vier Feldoperatoren zum Beispiel zwei finale Phi-Teilchen mit einem gegebenen Impuls und zwei initiale Phi-Teilchen. Und mit sowas kann ich natürlich, wenn ich die alle kenne, einen Wirkungsquerschnitt ausrechnen für so eine Phi-Streuung. Also deswegen dieses Ding, wenn wir das haben, dann kann man wirklich eine physikalische Größe in dieser 4 hoch 4 Spielzeugtheorie ausrechnen. Also Berechnung davon liefert nötige Elemente der S-Matrix für elastische Streuung Phi plus Phi geht über in Phi plus Phi. Wobei natürlich aus dem auch sowas wie Phi geht über in drei Phis oder sowas berechnet werden kann. Also auch diese eigentlich interessanteren Dinge in der Quantenfeldtheorie, wo neue Teilchen entstehen oder vernichtet werden, könnte man aus diesem Beispiel bereits was ablesen. Gut, jetzt gehen wir auch wieder Ordnung für Ordnung vor und nehmen halt das, was wir hier allgemein uns überlegt haben, was da unten steht. Also fangen wir an mit Ordnung Lambda hoch 0. Und also diese Ordnung, die entspricht einer Gleichung, die wir bereits an der Tafel stehen haben, nämlich gerade dieser Gleichung hier. Also nullte Ordnung ist das zeitgeordnete Produkt der Feldoperatoren, bei uns jetzt halt gerade vier Stück. Und das haben wir hier ja exemplarisch ausgeixt und das ist einfach eine Summe von drei Termen, wobei jeweils zwei dieser Feynman-Propagatoren dastehen. Und ich meine, wenn man nochmal zurückdenkt an den Feynman-Propagator, was er bedeutet, nämlich die Propagation von einem Teilchen von x nach y, und zwar in einer freien Theorie, steht halt hier in Worten nichts anderes, als die nullte Ordnung ist, die Ausbreitung von einem Phi-Teilchen in der freien Theorie von x1 nach x2 und ein anderes von x3 nach x4. Oder aber eins geht von x1 nach x3, ein anderes von x2 nach x4 oder halt die dritte Kombination. Also entspricht Stern, also freie, unabhängige Propagation oder Bewegung zweier Phi-Teilchen, nämlich x1 nach x2 und x3 nach x4 oder x1 nach x3 oder x2 nach x4 oder x1 nach x4 und x2 nach x3. Gut, und man dieses Zeug, anstelle dass ich halt länglich diese Feynman-Diagramme da hinschreibe, male ich am besten ein Bild und das ist dann ein Feynman-Diagramm mit bildlich in Form des Feynman-Diagramms. Mal das Gleiche geschrieben. Naja. Ich zeichne es erstmal plus Also ich denke, es ist fast selbsterklärend, was es bedeutet. Die vier Kreuzungspunkte, die ich da hingemalt habe, sind halt unsere Start- oder Endpunkte x1 bis x4 in der Größe, die wir ausrechnen wollen. Und eine durchgezogene Linie entspricht halt gerade einem Feynman-Diagramm, also einer freien Propagation vom Teilchen. Und naja, diese Kurve, die ich da reingemalt habe, soll einfach andeuten, dass die nicht wechselwirken oder was in der Mitte, sondern dass die unabhängig durcheinander durchgehen. Und diese Kombinationen, die man halt hat, die wir uns da auch überlegen mussten in Form des Zwick-Theorems, sieht man eigentlich bildlich viel einfacher. Also man würde halt starten, dass man sich von mir aus vier Punkte oder bei einer Endpunktfunktion Endpunkte hinmalt und dann sich überlegt, mit wie vielen Möglichkeiten kann ich halt diese Punkte in Paaren verbinden, und da gibt es halt drei, und das war auch das, was wir letztendlich hier unten gefunden haben, diese drei Terme hier. Also bildlich in Form des Feynman-Diagramms geschrieben. Genau, und nochmal die Bemerkung, Feynman-Diagramme sind eine kompakte bildliche, aber dennoch präzise Notation für längliche mathematische Ausdrücke. Gut, bevor wir zur eigentlich interessanten Rechnung, nämlich der ersten Ordnung, übergehen, wo halt eine wirkliche Wechselwirkung passiert, wollen wir trotzdem mal schauen, wie trägt jetzt eigentlich diese nullte Ordnung, die wir da berechnet haben, über die LSZ-Formel zu unserer S-Matrix bei, die ja letztendlich fast eine physikalische Größe ist oder im Prinzip direkt verwendet werden kann, um Streuprozesse auszurechnen. Also Beitrag zur S-Matrix. Und zur Erinnerung, ich will es nicht wieder hinschreiben, weil sie halt sehr, sehr länglich ist, aber ich nehme an, ihr habt eure Aufzeichnungen vor euch liegen. Blättert mal zurück auf diese LSZ-Formel, und die erfordert halt die Fourier-transformierte von der Endpunktfunktion. Also mit anderen Worten, das, was wir jetzt gerade eben da berechnet haben, also diese drei Terme mit Feynman-Propagatoren, die müssen wir halt entsprechend der LSZ-Formel Fourier transformieren. Und die Konvention, die wir damals verwendet haben, war halt d hoch 4x 1 e hoch i p 1 x1 Integral d hoch 4 x2 e hoch i p2 x2 Integral. Ja gut, jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen. Also wir machen jetzt wirklich Phi plus Phi geht über ein Phi plus Phi und nicht sowas wie 3 Phis gehen über ein Phi oder ein Phi in 3 Phi. Also in der LSZ-Formel wurden halt die finalen und die initialen Teilchen wurden durchnummeriert mit Impulsen P und Q. Und jetzt nehme ich also 2 Ps, weil ich 2 Einlaufende habe, und 2 Qs, weil ich 2 Auslaufende habe. Also deswegen geht es jetzt weiter mit d hoch 4 x3 e hoch minus i q1 x3 Integral d hoch 4 x4 e hoch minus i q2 x4. Und was wir eigentlich vorher transformieren, ist halt das, was wir ausrechnen. Beziehungsweise das, was unsere erste Ordnung jetzt ist, also dieser Term, deswegen schreibe ich jetzt die freie Version hin, 0 t phi von x1 bis phi von x4, 0. Gut, und dann müssen wir jetzt halt schlicht und ergreifend die Integrale lösen. Also d hoch 4 x1, e hoch i, p1 x1 und so weiter bis Integral d hoch 4 x4, e hoch minus i, q2 x4. Und dafür setzen wir jetzt ein, was wir hier halt schon gefunden haben, nämlich Produkte von feinen Propagatoren. Schreibe ich jetzt auch nur den ersten Term ab, die anderen gehen natürlich genauso. Delta f x1 minus x2, Delta f x3 minus x4 plus, und diese Punkte sind diese beiden weiteren Terme hier. Gut, und jetzt muss man halt so ein bisschen geschickt sein. Jetzt wäre es eigentlich gut, wenn ich gerade noch mal irgendwo zur Erinnerung die Formel vom Feynman-Propagator hinschreibe. Und dann mal noch eine Zeile weiter. Ich schreibe es erstmal hin und erkläre dann, wie man draufkommt. Integral d hoch 4 x2 e hoch plus i p1 plus p2 x2 Integral d hoch 4 x1 minus x2 e hoch plus i p x1 minus x2 Delta f von x1 minus x2 mal Integral d hoch 4 x Platz lassen. Integral d hoch 4 x4 e hoch minus i q1 plus q2 x4 Integral d hoch 4 x3 minus x4 e hoch minus i q x3 minus x4 Delta f x3 minus x4 plus das, was halt hier nicht hingeschrieben ist. Gut, wie bin ich jetzt da drauf kommen oder was ist die Motivation, das so hinzuschreiben? Naja, irgendwo wissen wir, ja, was das Fourier-Transformierte vom Feynman-Propagator ist. Das ist nämlich ein viel einfacherer Ausdruck. Der Feynman-Propagator im Ortsraum war diese Integralgröße und im Fourier-Raum war es sowas wie 1 durch k Quadrat plus oder minus m Quadrat. Und das steht jetzt fast halt hier. Also ich habe irgendwie einen Feynman-Propagator von x und ich habe Fourier-Transformationen von x. Es passt jetzt nicht ganz, weil man eigentlich eine Fourier-Transformation bezüglich x1 minus x2 haben will. Aber die kann man sich relativ leicht dadurch generieren, dass man halt eine Koordinatentransformation macht. Also ob ich über x1 integriere oder ob ich eine Konstante x2 abziehe, das ist gleichgültig. Also eine Koordinatentransformation von x1 auf x1 minus x2 gibt nichts Neues, Kai-Jacobi-Determinante. Dann kann ich natürlich hier an die E-Funktion, so ein E hoch minus IP x, Index vergessen, E hoch IP, wahrscheinlich 1 ist das, IP 1 x2 hinschreiben, wenn ich das halt wieder korrigiere, nämlich indem ich es davon auch nochmal hin multipliziere. Und dann habe ich halt genau das Integral stehen, jetzt fasse ich halt x1 minus x2 als eine Variable u auf und habe hier letztendlich das Fourier-Transformierte vom Feynman-Propagator bezüglich P1 stehen. Und das ist ein relativ kompaktes Objekt, was man halt hinschreiben kann. Und nicht nur das, also machen wir das gerade mal. Das hier war laut unserer Definition diese Stellar F-Schlange von Q1. Und das war halt zur Erinnerung, Stellar F-Schlange von P oder was war I durch P Quadrat plus M Quadrat. Ne, minus M Quadrat, sorry. Gut, und das davon, das ist aber auch ein relativ einfacher Ausdruck, also eine Integration über X2, die können wir ausführen, weil da hinten ja nichts mehr von x2 oder so steht. Und das ist nichts anderes wie die Darstellung der Delta-Funktion. Das ist auch was, was ihr nämlich an aus der Quantenmechanik schon öfter gesehen habt. Also wenn ich halt die konstante Fourier transformiere, nichts anderes ist, das ist das einfach eine Delta-Funktion. Muss ein bisschen mit dem Vorfaktor aufpassen, weil wir hier vier Dimensionen haben, muss ein 2pi hoch 4 rein und dann Delta P1 plus P2. Und gut, die untere Zeile habe ich nicht, noch nichts drüber gesagt, aber das ist natürlich genau dasselbe wie die obere Zeile. Also da passiert jetzt nichts. Die beiden Integrale über x3 und x4 muss ich halt mit diesem zweiten Feynman-Propagator entsprechend verarbeiten und kriege dann genau dasselbe nochmal, halt auch eine Delta-Funktion davon und einen Feynman-Propagator im Impulsraum da hinten. Naja, und dann kann ich es zusammensammeln. Dann habe ich halt 2pi hoch 8 Delta von P1 plus P2 Delta von Q1 plus Q2 I durch P1 Quadrat minus M Quadrat I durch Q1 Quadrat minus m Quadrat. Diese Delta-Funktionen sind übrigens immer ein ganz guter Test, ob die richtig rauskommen, denn die kann man im Prinzip an diesen Diagrammen hier schon ablesen. Denn was immer auftreten muss oder wird in diesen Feynman-Diagrammen, ist, wenn ich so separierte Teile habe, in dem Fall ist es einfach, halt ein Propagator und ein anderer, dann muss da Impulserhaltung gelten. Und das machen halt in gewisser Weise diese Delta-Funktionen. Also irgendwie, wenn ich zwei einlaufende Teilchen habe, P1 und P2, dann müssen halt deren Impulse sich gerade zu Null addieren. Wenn ich ein ein- und ein auslaufendes habe, also macht man das als Übung, diese Punkte, die ich weglassen habe, wird ein P1 minus Q stehen, was halt heißt, dass der einlaufende Impuls P gerade der auslaufende Impuls Q ist. Also das sind Und wenn kompliziertere Diagramme sind, also wenn zum Beispiel hier wirklich ein Punkt wäre, dass diese vier wechselwirken, dann würde sowas stehen wie Delta von P1 plus P2 minus Q1 minus Q2. Also das, wenn nicht rauskommt, dann habt ihr irgendwas verkehrt gemacht. Das könnt ihr euch gleich mal merken und es macht halt auch irgendwo Sinn, dass die Impuls- und Energieerhaltung, dass die gewährleistet ist. Also plus zwei weitere Terme. Gut, also jetzt haben wir die Fourier-Transformierte, das war die, also in unserer Schreibweise, rechte Seite der LSZ-Formel. Jetzt muss man die LSZ-Formel nochmal zurückdenken. Da war dieses komische Schlange-Symbol statt ein Ist gleich, was bedeutet hat, dass halt in der Umgebung dieser Multipole eine Identität vorliegt zwischen dem, was wir jetzt aufwendig, zumindest in nullter Ordnung mal berechnet haben, und unserer S-Matrix. Und naja, das wollen wir jetzt hinschreiben und dann halt den Beitrag zur S-Matrix ablesen. Also linke Seite der LSZ-Formel hat man, wenn ihr euch erinnert oder nachguckt, I durch P1 Quadrat minus M Quadrat, I durch P2 Quadrat minus M Quadrat, I durch Q1 Quadrat minus M Quadrat, I durch Q2 Quadrat minus M Quadrat, dann das, was uns interessiert, P1, P2 als finaler Zustand, S-Matrix, Q1, Q2 als initialer Zustand und das hat die gleiche Polstruktur, wie was wir jetzt halt eben ausgerechnet haben, also 2 Pi hoch 8 Delta P1 plus P2 Delta Q1 plus Q2 I durch P1 minus M Quadrat I durch Q1 Quadrat minus M Quadrat und halt die beiden Terme, die noch fehlen. Im ersten Moment ist es so ein halber Erfolg, denn irgendwo sieht man, das zu teilen, die gleichen Pole links stehen wie rechts stehen. Also wenn vielleicht vor zwei Wochen, wo wir das gemacht haben, diese Faktoren sehr seltsam erschienen sind, scheint es jetzt so, dass halt aus der Theorie die irgendwie automatisch rauskommen. Aber das irgendwo vielleicht im ersten Moment Enttäuschende ist, dass wir natürlich hier nur zwei Pole haben. Die kompensieren natürlich gerade die beiden hier. Aber hier habe ich natürlich weitere Pole und damit eine deutlich stärkere Singularität auf der linken Seite wie auf der rechten Seite. Also umgekehrt formuliert, wenn ich jetzt gerade in der Umgebung dieses vierfachen Multipols einen Koeffizientenvergleich zwischen links und rechts mache, dann ist der Beitrag von der rechten Seite, die wir jetzt aufwendig berechnet haben, natürlich null. Umgekehrt, ihr könnt auch formal, wenn euch das jetzt zu schnell war oder zu verwirrend ist, nochmal hinschreiben. Natürlich, Moment, hier ist P1, P2 Quadrat minus M Quadrat durch P2 Quadrat minus M Quadrat und Q2 Quadrat minus M Quadrat durch Q2 Quadrat minus M Quadrat. Dann habt ihr die gleichen vier Pole stehen, nur das hier ist halt 0 in der Umgebung der Pole. Also nach meinen Worten, die rechte Seite ist weniger divergent wie die linke Seite. In der Umgebung der Multipole, und zwar so, dass halt PJ0 gegen I von PJ geht und QJ0 gegen I von QJ. Und die Konsequenz ist halt, verschwindender Beitrag zur S-Matrix P1, P2, S, Q1, Q2. Und dann gab es noch eine Voraussetzung für die Gültigkeit dieser S-Matrix-Formel, nämlich, wenn ihr euch erinnert, dass alle PJs verschieden von den QKs waren und unsere Rechnung war für Ordnung Lambda hoch 0. Gut, jetzt haben wir lang gerechnet und haben nichts rausgefunden oder eine 0 rausgefunden erstmal. Aber wenn man jetzt ein bisschen nachdenkt, dann ist auch wieder das genau das, was physikalisch passieren muss. Denn die Ordnung hoch 0, das ist natürlich eine freie Theorie. Also wenn ich ein Teilchen habe mit einem gegebenen Impuls Q, das reinläuft, dann würde es halt mit einem entsprechenden Impuls P am Ende auch wieder rauskommen. Und die S-Matrix ist ja ein Übergang zwischen Q1, Q2 nach P1, P2. Und zwar für den Fall, dass sich mindestens einer der auslaufenden Impulse von den einlaufenden Impulsen unterscheidet. Also dass halt sich irgendwas tut. Und in der freien Theorie wird sich halt nichts tun. Also ist irgendwo klar, dass wir hier in dieser Ordnung 0 finden müssen. Also letztendlich haben wir uns jetzt geplagt und hätten das erwarten können, aber nichtsdestotrotz ist, wenn man halt was Neues, sehr Kompliziertes entwickelt, das glaube ich erstmal ein guter Test, dass das schon mal rauskommt. Naja, und interessant wird es jetzt halt, wenn wir die erste Ordnung ausrechnen, und da soll halt dann hoffentlich nicht 0 rauskommen, und zwar genau so eine Polstruktur und ein Koeffizientenvergleich, der halt einen endlichen Beitrag zur S-Matrix gibt. Das, was wir hier mit dieser 0 jetzt gefunden haben, da gibt es auch eine allgemeine Regel, die ich gerade nennen will. Die kann man auch zeigen. Also zeigen will ich es nicht, aber einfach das mal sagen. Allgemeine Regel. Kein Feynman-Diagramm, das einen Feynman-Propagator Delta F von x j, xj minus xk beinhaltet, wobei hier xk, xj und xk sogenannte äußere Punkte bezeichnet, also gerade diese Argumente, die in der Endpunktfunktion drinstehen oder in unserer bildlichen Feynman-Diagrammsprache halt diesen äußeren Kreuzungspunkten da entsprechen. Also immer wenn sozusagen eine losgelöste Linie dabei ist und kein Teil von einem komplizierten Diagramm ist, also kein solches Feynman-Diagramm trägt zur Elementen der S-Matrix bei. Oder ganz präzise zur S-Matrix mit der kleinen Einschränkung PJ ungleich QK, also sozusagen echte Streuung, bei. Wenn ihr diese Regel, also mal in Bücher guckt und da euch den Beweis anschaut oder die einfach mal so hinnimmt und glaubt, dann kann man sich natürlich unmittelbar sparen, solche Dinge auszurechnen. Also das war jetzt eine ganz nette Übungsaufgabe, aber in Zukunft, denke ich, ist das halt nicht mehr nötig, sondern ihr zeichnet eure Diagramme hin und schaut nur Diagramme an, wo halt wirklich komplizierte Gebilde drin sind und wo nicht irgendwie ein losgelöster Feynman-Propagator einen äußeren und einen anderen äußeren Punkt verbindet. Und hat auch wieder, was das anschaulich bedeutet, wenn halt so ein Propagator drinsteht, das ist halt dass so ein Teilchen nicht am Wechselwirkungsprozess teilnimmt. Und damit ist halt das auch wieder physikalisch verständlich, warum das so ist. Wenn ich halt fordere, dass echte Streuung ist, also dass alle auslaufenden Teilchen in den Impulsen sich von den einlaufenden unterscheiden und eins tut halt nichts, naja, dann ist es natürlich, hat es keinen Beitrag zur S-Matrix für diese Einschränkung da. Gut, das ist ein bisschen ärgerlich, weil gerade eigentlich das hier bräuchte, oder das wollen wir jetzt ausrechnen, halt die erste Ordnung von dieser Vierpunktfunktion. Jetzt machen wir Ordnung Lambda hoch 1 und naja, das, was wir gerade allgemein dann uns überlegt haben, wie wir die erste Ordnung Taylor-Reihe für 4 hoch 4 Theorien hingeschrieben haben, da waren also zwei Terme da und einer ist vor allem interessant, den schauen wir uns jetzt an. Deswegen also der Kommentar, dass die Ordnung Lambda hoch 1 Folgendes enthält, nämlich minus I Lambda durch 4 Fakultät. Integral d hoch 4 y 0 Zeitordnung phi von x1 bis phi von x4 phi von y hoch 4 0 und halt noch das weitere, aber das soll für einen Moment mal egal sein. So, und jetzt, und das Erste, was man wieder macht, ist das Wick-Theorem. Und beim Wick-Theorem, da gibt es halt naja, verschiedene Möglichkeiten, jetzt Kontraktionen auszuführen. Und am besten geht man, wenn man sich das überlegt, wie folgt vor. Also man malt sich die vier äußeren Punkte hin Und dann haben wir jetzt halt auch noch ein phi hoch 4 von y, wobei das natürlich bedeutet, dass diese vier Felder am gleichen Punkt sind. Und das wird in der Regel als Wechselwirkungspunkt bezeichnet. Und da malt man dann so einen dicken, fetten Punkt, wo halt auch irgendwie, wenn ich jetzt Kontraktionen mache, vier solche Feynman-Propagatoren rausgehen können. Naja, und jetzt habe ich halt verschiedene Möglichkeiten, diese vier Punkte entweder miteinander zu verbinden oder mit diesen vier Anschlussstellen hier. Also das ist ja gerade die Kombinationsmöglichkeit, die das Wick-Theorem liefert. Gut, und ich meine, eine Möglichkeit, die wird hier jetzt eigentlich schon angedeutet, das wäre das ja da. Aber das ist natürlich nicht alles. Also ich kann auch sowas machen und sowas machen. Oder ich kann auch von der Struktur her sowas machen und sowas machen. Wobei es von diesen einzelnen Dingern natürlich auch noch verschiedene Ausprägungen gibt. Also diese vier äußeren Punkte, die muss man natürlich noch mit x1, x2, x3, x4 nummerieren. Aber das müssten zumindest ja, vom Begrifflichen diese vier Möglichkeiten sein. Naja, und gerade habe ich eine Regel angegeben, dass wann immer ein losgelöster Feynman-Propagator dabei steht, dass es dann für die S-Matrix keine Bewandtnis hat. Also im Prinzip, wenn wir die Vierpunktfunktion ausrechnen, müssen wir zwar die auch ausrechnen, aber für den Streuprozess ist das egal. Also deswegen soll das hier jetzt momentan eine untergeordnete Rolle spielen und wir beziehen uns im Folgenden gerade auf dieses Diagramm. Also das enthält, das soll heißen, dass hier noch mehr kommt und dass jetzt auch im nächsten Schritt aus diesem Vakuumerwartungswert das hier auch noch weglassen wird. Also das enthält sozusagen heißen soll, dass wir uns momentan nur das wirklich Interessante angucken. Nichtsdestotrotz, die mal auszurechnen, ist natürlich eine gute Übung und dann auch wieder, wie wir es gerade gemacht haben, zu sehen, dass die einfach keinen Beitrag liefern. So, also jetzt schreibt man dieses Diagramm mathematisch hin. Es ist minus I mal Lambda, die Vierfakultät fällt weg, ich erkläre gleich warum. Dann haben wir das Integral d hoch 4 y und halt die ganzen Kontraktionen, die bedeuten, dass ich ein x1 mit dem y, ein x2 mit dem y und so weiter in Feynman-Propagator reinschreibe. Also Delta f von x1 minus y, Delta f x2 minus y, Delta f x3 minus y, Delta f x4 minus y. Gut, warum ist vier Fakultät verschwunden? Weil ich halt einfach da hinten vier Möglichkeiten habe, die Kontraktionen vorzunehmen. Also das ist ja eigentlich ein Phi von Y, Phi von Y, Phi von Y, Phi von Y. Und für dieses Diagramm muss ich das X1 irgendwo da hinten dranhängen. Aber da habe ich natürlich erstmal vier Möglichkeiten. Dann nehme ich das X2 und hänge es halt an die 1 der verbleibenden 3 dran. Also 4 mal 3 Möglichkeiten. Dann fürs x3 nochmal 2 Möglichkeiten, das x4 liegt dann fest, aber 4 mal 3 mal 2 ist halt gerade 4 Fakultät, deswegen gibt es halt einen Faktor 4 Fakultät im Zähler oben, aber die mathematische Struktur ist immer dieselbe, weil halt ein xj mit dem y im Feynman-Propagator steht, also sind das nicht verschiedene Terme, sondern einfach einer mit dem entsprechenden Vorfaktor. Und das ist übrigens auch der Grund, warum man aus Konventionsgründen dann 4 Fakultät direkt reinschreibt, weil in der Regel entweder 4 Fakultät oder 4 Fakultät halbe oder sowas in der Kombinatorik auftritt. Also man will in der Feynman oder in diesen Feynman-Bildern oder auch in diesen mathematischen Ausdrücken halt komplizierte Vorfaktoren sich ersparen. Deswegen wurde das sofort rein definiert in die Wirkung, wie ich es da mal angegeben habe vor vielleicht 3 Wochen. Gut, also dieses Diagramm, das ist also eine Propagation bzw. Bewegung vierer ja, je nachdem, wie man es auffasst, also Propagation bzw. Bewegung zweier Phi-Teilchen von bzw. nach x1, x2, x3, x4 mit Wechselwirkung bei y und der Faktor 1 durch 4 Fakultät der verschwindet, wie ich schon gesagt habe, weil es 4 Fakultät mögliche Kontraktionen gibt. Die mathematisch identisch sind. Also gerade wenn man diese Bilder malt und wenn man es nicht nur skizziert, sondern wirklich eine saubere mathematische Formulierung verwendet, wie ich es auch hier hingeschrieben habe, also präzise Notationen, verlängliche mathematische Ausdrücke, dann muss man halt den Faktor auch noch davor schreiben. Also aus diesen Dings kann ich eigentlich nur das Integral ablesen. Also würde man da halt schreiben, sowas wie minus i mal Lambda mal dieses Bild. Und dann ist es wieder eindeutig. Dann könnte ich sozusagen das hier jetzt direkt auf die Dinger hier drauf addieren. Gut, jetzt müssen wir wieder eine Fourier-Transformation machen, um den Beitrag zur LSZ-Formel abzulesen. Ich denke, das schaffen wir gerade noch. Wieder LSZ erfordert Fourier-Trafo, also wie gerade Integral d hoch 4 x1 e hoch plus i p1 x1 bis Integral d hoch 4 x4 e hoch minus i q2 x4 und dann halt das, was wir gefunden haben, minus i Lambda Integral d hoch 4 y und dann Delta f x1 minus y bis Delta f x4 minus y. Plus halt das, was wir uns jetzt eh gerade nicht angucken und wo wir auch wissen, dass es nicht beiträgt zur S-Matrix. Gut, und jetzt mein gerade bei so einfachen Sachen, wie wir es gerade hatten und wie wir es auch jetzt haben, kann man durch Umordnen und Sortieren halt relativ viel erreichen. Also das Y-Integral, das ist natürlich nicht einfach zu berechnen unmittelbar, aber was relativ leicht ist, ist das X-Integral oder die 4x-Integrale zu berechnen. Also x1 zum Beispiel tritt nur da auf. Also schiebe ich halt das x1-Integral am y-Integral vorbei und habe letztendlich wieder eine Fourier-Transformation stehen von meinem Feynman-Propagator. Ich meine, das Einzige, was ich halt tun muss, ist der gleiche Trick wieder wie gerade. Ich mache hier x1 minus y, das ist fein. Also fein ist es, sobald das y nach vorn geschrieben habe. Und dann muss ich mir halt im Fourier-Faktor wieder was Entsprechendes spendieren. Also x1 minus y schreibe ich. Und um das halt wieder gut zu machen, muss ich auch schreiben e hoch, was ist es, plus i p1 y. Gut, und dann, glaube ich, ist klar, dann kann ich es ausführen und habe halt stehen, also insgesamt den Vorfaktor minus i lambda, dann das Integral d hoch 4y. Und was jetzt aus diesem orangen Zeug kommt, ist ein Faktor e hoch plus i p1y. Und der Rest ist gerade der Fourier-transformierte Propagator. Also das Delta Schlange f von p1. Und naja, den Trick, wo ich da in Orange jetzt skizziert habe, den mache ich ja viermal. Also habe ich e hoch plus i p2 y Delta f Schlange von p2 e hoch minus i q1 y Delta Schlange f von q1 und e hoch minus i q2 y Delta f Schlange von q2. So, und jetzt ist das y-Integral, das vorher schwierig war, plötzlich nicht mehr schwierig, weil also das Komplizierte steckt ja in den Feynman-Propagatoren der Schlange drin, aber die enthalten kein y. Also was ich halt ausrechnen muss, ist das grün unterstrichene. Naja, und das ist auch wieder ein ganz einfaches Integral, das hat man halt eben schon, das ist eine Darstellung der Delta-Funktion. Also kommt jetzt raus minus i lambda und dann 2pi hoch 4 Delta p1 plus p2 minus q1 minus q2 und dann die Propagatoren Delta f Schlange p1 Delta f Schlange p2 Delta f Schlange P3, Delta, P3, Q1, Delta F Schlange, Q2. Oder aber, jetzt kann ich es auch loswerden direkt und halt schreiben, I durch P2, P1 Quadrat minus M Quadrat, I durch P2 Quadrat minus M Quadrat, I durch Q1 Quadrat minus M Quadrat, I durch Q2 Quadrat minus M Quadrat. Gut, und das hatte ich vorher schon gesagt, das ist wieder ein guter Test. Also die pro Diagramm muss Gesamtimpulserhaltung gelten. Jetzt hängen halt alle vier zusammen, also alle vier Teilchen und die assoziierten Impulse P1, P2, der einlaufenden Teilchen, Q1, Q2, der auslaufen oder gerade umgekehrt, die müssen sich halt die müssen insgesamt identisch sein, also sich in der Delta-Funktion zu Null wegheben. Und das kommt halt auch perfekt raus. Und noch was ist natürlich sehr erfreulich, nämlich wenn man an die LSZ-Formel zurückdenken, hier im Prinzip steht die linke Seite, haben wir jetzt halt genau dieselbe Polstruktur erreicht und deswegen, wenn wir dieses Mal die Chance haben, einen nicht verschwindenden Beitrag zur S-Matrix zu kriegen. Also das machen wir jetzt gerade noch aus LSZ. Form erfolgt P1 P2 S U1 Q2 ist gleich, also diese Terme, die Propagatoren, die fallen weg. Naja, und die S-Matrix, wie sie hier steht, muss ich ja dann mit dem vorderen identifizieren. Also da habe ich minus I Lambda 2 Pi hoch 4 Delta P1 plus P2 minus Q1 minus Q2. Plus eventuell weitere Sachen, also von mir aus, was Ordnung Lambda Quadrat ist. Die anderen Diagramme der Ordnung Lambda werden nicht beitragen. Aber zumindest zur Ordnung Lambda ist das jetzt mal unser Ergebnis und das ist halt ein nicht triviales Ergebnis. Also damit kann ich jetzt Streutheorie machen, wie ihr es aus fortgeschrittener Quantenmechanik kennt. Und halt irgendwie weiß ich nicht auswendig, wie es funktioniert. Wir machen es im nächsten ja, dann ohnehin. In einer der ersten Stunden muss man halt irgendwie ein Integral lösen mit diesen Matrixelementen hier und dann hat man einen Wirkungsquerschnitt, also mit welcher Wahrscheinlichkeit Phi-Teilchen aneinander streuen und mit welcher Wahrscheinlichkeit sie halt zu anderen Impulsen oder in entsprechenden Winkeln wegfliegen. Gut, wir sind eine Minute drüber, aber also ich würde gerne noch mal zwei Minuten verlängern, dass wir das fertig haben. Also noch eine Bemerkung, sogenannte Vakuumdiagramme, die heben sich weg. Ein Vakuumdiagramm ist gerade sowas, also wie es zum Beispiel hier auftritt. Oder, das ist wichtiger, ich mache es doch im nächsten Jahr nochmal ausführlich. Dennoch will ich einfach nochmal sauber das Endergebnis hinschreiben. Das Endergebnis für jetzt diese spezielle Rechnung steht fast auf der Seite halt hier P1, P2, S, Q1, Q2 ist gleich I Lambda 2 Pi hoch 4 Delta P1 plus P2 minus Q1 minus Q2 plus, und das war der Unterschied im Prinzip zu hier, Ordnung Lambda Quadrat. Also das ist ein exaktes, vollständiges Ergebnis, da sind jetzt keine Punkte mehr oder was weglassen ist. Warum das nicht offensichtlich ist, ist im Prinzip dieses, was ich jetzt doch aufs nächste Jahr verschiebe, denn was wir uns hier angeguckt haben, das war nur der Zähler, aber im Nenner, wenn ihr euch erinnert, stehen auch zwei Produkte von so Vakuum-Erwartungswerten. Da brauche ich nicht lang, brauche ich ein Bild, fünf Minuten oder was, aber es ist wichtig und wenn wir es jetzt schnell hinschreiben oder was, dann geht es vielleicht unter und im nächsten Jahr ist es auch ein ganz guter Einstieg, zumindest nochmal bildlich diese Rechnung vielleicht 10 Minuten zur Wiederholung zu bringen und dann dieses Kapitel abzuschließen. Gut, dann, hier ist noch eine Frage.
Daher auch das andere Vorzeichen im Vergleich zu dem zu dem Ergebnis, was wir davor hatten, weil da hatten wir minus die Lambda schon.
Oh, nee, das ist dann ein Schreibfehler von mir. Also das bleibt gleich, es kommt nichts Neues dazu, aber dass nichts Neues dazu kommt, das will ich ein bisschen deutlicher zeigen. Okay, na dann, schöne Weihnachten, gutes neues Jahr, bis in 4 Wochen.